Wir haben wieder mal nicht gewusst, wie anfangen.
Wie immer. Das ist, wenn wir ein Jahr nicht aufgenommen
haben. Genau. Da sind wir immer so komisch und wissen nicht, wie wir sich verhalten so als Menschen.
Weil wir das sonst normal sind. Oh, ich sollte die Hände nicht
Aber wir haben heute wieder mal einen Special Guest.
Genau.
Möchtest du dich gerade selber vorstellen?
Yes! Also, Zina kennt mich ja schon, aber ich bin Alicia. Nachname auch noch.
Nein, nur die Adresse.
Nein, wir haben nur den Vornamen gesehen, aber
wir müssen wissen. Das ist aber die Perverse.
Ich bin Alicia und ich studiere Erziehungswissenschaft und würde eher sagen, ich studiere Erziehungswissenschaft. Oder man ist Erziehungswissenschaftlerin. Du kannst aber auch sagen, Erziehungswissenschaftsstudentin. Mhm. Habe ich jetzt eher weniger aber gehört.
Mhm.
So einfach eine Studentin, die Erziehungswissenschaft studiert. I guess.
Ich habe schon Texte gefragt.
Ja.
Aber das ist doch super.
Ja. Und ich bin mega excited. Und ich habe mich so gefreut, als sie mich gefragt hat. Ich bin euch darf joinen. Und ich so, ja, oh mein Gott, das ist so meine Premiere. Weil ich würde eigentlich persönlich schon lange mal einen eigenen Podcast machen. Cool. Weil ich so fest mit mir und so viel allein mit mir selber rede. Und wenn man denkt, mit mir rede, wow, das war jetzt so gut.
Das sind wir auch zu
Ja. Da hätte man jetzt aufnehmen. Aber jetzt wirklich kann ich sehen. Und deswegen ist das wirklich meine Premiere und ich freue mich so. Ihr seid wirklich mein Anstoß. I love this.
Ja, ja, mach's unbedingt.
Ja, auf jeden Fall.
Ich muss wirklich anfangen.
Du musst einfach die ersten drei Folgen, sagt man, glaube ich, ist mega schwierig. Oder dass man über die ersten drei Folgen rauskommt.
Ah, okay.
Und dann, wenn du aber die knackt hast, dann schaffst du es und dann musst du nur schauen, dass du nicht ein Jahr nicht mehr nimmst.
Kapaz.
Okay, aber es ist
super.
Genau. Sonst macht es Spass.
Perfekt.
Schön, bist du da.
Danke vielmals.
Du hast es vorhin schon erzählt, aber kannst du eigentlich auch hier nochmal erzählen, wie du bitte zu gekommen bist. Ich finde es mega spannend, was du vorhin erzählt hast über den Weg.
Mm-hmm. Ja, also seit ich eigentlich klein war, habe ich für eine Gerichtsmedizinerin werden. Und das war so, das war mir schon immer so, Alicia, wieso, du redest so gerne mit Leuten. Wieso willst du mit toten Leuten arbeiten? So. Und ich so, ja, aber es ist so spannend und es ist, wow, ein Körper. Das habe ich mega interessant gefunden im Allgemeinen. Und nachher habe ich dann Kandi gemacht und denkt, ja, Medizin, das ist das, was ich wirklich studieren will. Das war seit ich 12, 11 war so in meinem Kopf. Und dann habe ich zuerst ein Zwischenjahr gemacht als Klassenassistenz in einer Primarschule. Und dort habe ich literally auch ganze Klassen einfach übernommen, wenn die Lehrer krank waren. Das war ein bisschen illegal. Jetzt so im Nachhinein.
Gut, dass du den Nachnamen nicht gesagt
hast. Nein, ich bin zu Glück.
Woo! Feuer.
Und nachher habe ich es immer noch, bin ich am Üben für den Numerus Clausus und habe gedacht, ja, aber weißt du was, fangen wir doch mit dem Studium schon mal an, während ich noch für den Numerus Clausus übe. Dann habe ich das Biologiestudium angefangen an der Uni Zürich, also im Jochel. Und dort habe ich dann Nicole kennengelernt, die Zina auch kennt. Und habe dann aber wirklich eigentlich nur auf den Numerus Clausus gelernt. Habe es dann nicht bestanden. Hat gedacht, oh, jetzt ist schon, sind schon zwei Jahre her. Ich hatte so einen Druck mit mir selber. Jetzt bin ich schon so alt. Ich war anfangs 20. Wow. Aber ich bin schon so alt und ich muss jetzt unbedingt anfangen. Und dann habe ich herausgefunden, ja, in Lausanne brauchst du keinen Numerus Clausus. Du kannst direkt mit deinen guten Maturanoten, musst dich wie bewerben. Und dann wirst du angenommen. Oder nicht. Aber die meisten werden angenommen, wenn du Matura hast. Und dann haben sie mich angenommen und dann habe ich angefangen, zwei Jahre studieren in Lausanne, Medizin. Und ja, das ist okay gewesen, ist gut gewesen. Es ist halt ein Grundstudium und es tut viel abverlangen. Und hat Lori vorher auch gesagt, also ich habe wirklich kein soziales Leben mehr gehabt. Ich habe es richtig eingeschlossen, weil ich ein eigenes Zimmer hatte in dem Studentenhaus und es hat so viele fremde Leute gehabt und meine Social Anxiety war immer so, nein, ich bleibe einfach in meinem Zimmer und ich habe keine Lust gehabt, in die Küche zu gehen mit 20 anderen Leuten dort zu sein. Ist ein bisschen so, nein.
Ja.
Ja. Das war so nebenbei gewesen. Und nachher habe ich gemerkt, nein, Alicia, ich glaube, es ist einfach nicht da. Es gibt andere Leute, die es viel mehr wollen als du. Ich gehe wieder heim. Und dann bin ich an die UZH, habe mich für Psychologie angemeldet. Was mir mega gefallen hat. Ich bin da jedes Mal heimgekommen und haben Mami erzählt, wow, schau, haben wir das durchgenommen. Und wow, es war so spannend gewesen über das Entwicklung und Lernen. Wow. Und es war wirklich cool gewesen. Und das Ding ist, an der UZH mit dem Psychologiestudium, du hast wirklich ein Propedeutikum, das du machen musst. Das heisst, du hast einfach ein Jahr Studium und dann hast du so riesige Abschlussprüfungen. Mhm. Und es ist extra so gemacht, das ist wie ein Ausschlusskriterium, dass die meisten nicht bestehen. Also wirklich ein kleiner Teil besteht da. Ich habe dann das erste Jahr gemacht, die zwei Prüfungen gemacht, nicht bestanden. Beide nicht. Es sind so zwei grosse gewesen mit irgendwie eins Prüfung hat 6 Module drin gehabt und die anderen auch. Also insgesamt fast 12 Module. Mhm. Auch crazy. Genau. Und dann habe ich gedacht, weißt du, ich kann es wiederholen. Kannst ja. Habe ich es wiederholt. Dann habe ich nur eine Prüfung bestanden, die anderen nicht. Und dann ist eigentlich ausgeschlossen. Währenddessen ich Psychologie gemacht habe, habe ich dann das Nebenfach Erziehungswissenschaft aufgenommen. Einfach weil ich gedacht habe, es hat ein bisschen Pädagogik zu tun. Habe ich schon nach der Kante mit Klassenassistenz schon damit zu tun gehabt. Meine zwei Eltern sind voll die Pädagogen. Mein Papa ist voll Professor und meine Mama ist auch Lehrerin. Und dann habe ich es sowieso schon immer mitbekommen und gedacht, das ist ein cooles Nebenfach. Und dann habe ich es eben nicht bestanden in Psychologie und habe gedacht, weißt du was, ich wechsle das Nebenfach zum Hauptfach und bin dann so, habe dann angefangen im Hauptfach Erziehungswissenschaft zu studieren, habe dann auch ein neues Nebenfach gebraucht und dann habe ich gesehen, populäre Kulturen. Und ich einfach so, oh mein Gott, ich liebe Popculture im Allgemeinen, gesellschaftliche Phänomene im Allgemeinen, Sozialisation im Allgemeinen, alles Mögliche. Und hat gedacht, ja, wieso nicht? Das ist echt jetzt eine gute Idee. Und hat dann so angefangen, ja. Und jetzt bin ich... Ich zähle jetzt die anderen Semester nicht zusammen, weil ich habe das Gefühl, ich bin schon lange dabei. So, eigentlich bin ich ganz 20 jetzt. Aber jetzt bin ich sicher im 6. Semester in Erziehungswissenschaft.
Und wie viel ist es? 6 oder 8?
Ja, also, gell, du kannst es in 3 Jahren machen eigentlich.
Mhm.
Und ich habe es ja schon nur als Nebenfach gehabt. Dann habe ich es ja nur gesprenkelt im Modul gehabt. Ich habe ja nicht volles Curriculum gemacht, wie alle anderen, die von Anfang an da würden das Hauptfach nehmen. Und dann habe ich es wirklich gesprenkelt gemacht und dann habe ich etwas länger. Normalerweise hast du wirklich 3 Jahre, das sind 3 und 2. 6 Semester, ja. Voll. Und ich habe jetzt einfach, nachdem ich jetzt aufs Hauptfach gewechselt bin, habe ich jetzt den Bachelor eigentlich innerhalb 2,5 Jahre jetzt dann fertig. Ich habe wirklich Gas gegeben.
Krass.
Ja, ich habe ihn gekannt. Aber es hat so einen Urge in mir drin gehabt, dass ich... Ich habe es gerne gemacht aber und es ist gut gegangen. Und ich habe wieder endlich Erfolgserlebnis gehabt mit Prüfungen, Abschlussarbeiten. Sind immer so rausgekommen. Hat mich selbstbewusst auch ein bisschen
Kann ich aber mega nachvollziehen. Wenn es etwas in dir geweckt hat, dann willst du dir ja auch Mühe geben. Also absolut. Du willst ja auch nachher Gas geben. Und
du hast auch mehr Energie wieder überhaupt.
Ja, die Grundmotivation. Ja. Überhaupt kann ich mega gut nachvollziehen. Ist eigentlich... also ich finde zum Beispiel Erziehungswissenschaft klingt immer mega fest nach nur Erziehung, aber das ist es ja gar nicht.
Ich weiss, was du meinst. Ich habe zuerst auch ein Ick bekommen, ich da einmal gehört. So Erziehungswissenschaft, so erziehen. So hä?
Also, es ist eine Wissenschaft, weißt du?
Ja, es ist eine Wissenschaft.
Also ist es schon, aber ja.
Ja, es ist eben mega vielfältig eigentlich. Ja, weißt du, Erziehungswissenschaft, es ist wirklich so eine wissenschaftliche Beschäftigung mit so Lernen, Sozialisieren, allgemein Bildung, vor allem Bildung, würde ich sagen. Und dann kommt noch Erziehung dazu, aber Erziehung kann man so vielfältig definieren. Man denkt dann halt immer so das Klassische, so die Erziehung, so Mami, Papi, Kind,
ja,
oder?
Nein, du darfst wirklich Schock geben. Irgendeine Erziehung, oder? Aber es ist schon direkt auch in der Schule und so. Überall muss man die Erziehung, oder?
Ja, nein, es geht auch wirklich so, wie lernen zum Beispiel Menschen im Allgemeinen.
Mir ist mega spannend. Aufgefallen, oder gestern, als ich auf Insta war, Kollegin vom Kollegen von Deutschland, die ist Erzieherin. Und das ist bei uns Kindergärtnerin, glaube ich. Oder wir sagen sie so umgangssprachlich.
Oder vielleicht vorher.
Umgangssprachlich sagst du, über Kindergärtnerin oder Kindergartenlehrerin. Aber der Berufsdienst heisst eigentlich Erzieherin. Ja. Und als ich das auch wieder gesehen habe, ist mir eben wegen dir gesagt, ja logisch, weil eben, du tust ja nicht nur, du wirst nicht daheim nur erzogen. Oder?
Das stimmt, ja.
Ja, ich habe es mega spannend gefunden, weil du irgendwie siehst, es kommen so viele Sachen dazu, oder? Dass irgendwie, ich glaube auch einfach so die Entwicklung, oder? Von Kindern zum Beispiel, wie verschieden sie sich entwickeln, oder irgendwie, wie schnell oder so.
Mhm.
einfach auch so Sachen geht. Wahrscheinlich kommt es so darauf an, wo man studiert oder irgendwie, weißt, vielleicht in welche Richtung. Wahrscheinlich können wir ja dort auch noch ein bisschen...
Ja, das stimmt, aber Erziehungswissenschaft jetzt an der UZH, so wie ich es kenne, ist sehr breit gefächert extra. Mhm. Du hast nicht wirklich einen Schwerpunkt, den du machst. Du hast wirklich so Richtige und in diesen Richtigen musst du gewisse Module einfach gemacht haben. Du kannst aber selber wählen, wenn es Wahlpflichtmodule sind, was du denn genau willst. Aber es ist so, es gibt wirklich fachwissenschaftliche Module, die so eher ins Bildungssystem geht. Mhm. So im Sinn von, du schaust das Bildungssystem von der Schweiz an, wie ist es aufbauen. Sehr trocken auch, aber ich habe das Gefühl, mega notwendig zu wissen, wie es da auch funktioniert. Mhm. Und dann hast du dann aber auch wieder so einen ganzen Sektor von Sozialpädagogik, wo du ganz verschiedene Sachen durchnimmst, die in der Sozialpädagogik vorkommen, wie Module zum Beispiel Behinderung in Gesellschaft und Bildungsprozessen. Also da wird Behinderung im Allgemeinen angeschaut. Das Modul hat so geheissen und wir haben dann herausgefunden, wir dürfen den Namen benutzen. Zum Beispiel waren wir nie sicher gewesen. Aber dort haben wir auch wirklich halt angeschaut, ja, wie geht man mit Kinder, erwachsene Personen, die eine Benachteiligung haben, wie geht man mit denen um in der Schule, was gibt es für Möglichkeiten für die, was kann man dafür machen. Das sind auch wieder so Sachen, die man anschaut. Und dann nehmen wir auch viel Geschichtliches durch. Wie ist es zu Erziehungswissenschaft gekommen? Wie sieht es heute aus? Dort habe ich sehr viele Seminararbeiten geschrieben, so auch von früher. Wie sind die Lehrerinnen in der Gesellschaft behandelt worden? Was hat es für Regelungen gegeben? Das ist ein bisschen Feminismus wieder rausgekommen.
Das ist herzlich willkommen.
Ja. Und dann gibt es dann aber auch wieder voll so die Entwicklungssparte im Sinn von, welche Rolle spielen Familie, Schule oder Medien bei der Entwicklung im Allgemeinen? Oder zum Beispiel, wie beeinflusst Gesellschaft, Politik, Kultur unsere Bildung? Es ist so breit.
Mega spannend. Du hast vorhin etwas gesagt, wegen der Entwicklung der Kinder. Sorry,
alles gut.
Schon wieder etwas anderes, aber wie die Entwicklung der Kinder, haben wir auch so neurologische oder eben medizinische Sachen. Mhm. Weil man weiss ja irgendwie, dass zum Beispiel Teenager, dass es eigentlich gar nicht so viel Sinn macht, so früh anfangen, am Morgen mit der Schule und so Sachen. Oder weil das Hirn dann noch nicht fertig entwickelt ist, dass dann in dieser Zeit zwar mega viel lehrst, aber und all so Sachen.
Ist eigentlich
das
auch, ja.
Oder ist das...
Ja, also wir haben eher auch Psychologen, gut, ja, klinische Psychologen, die uns auch bei uns auch dozieren. Und ich habe jetzt gerade das Fach Entwicklung und Lernen und wir nehmen wirklich psychologisch alle, auch neurologische Sachen durch. Ja, ich weiß, was du meinst. Und es sind im Fall auch mega viele Professoren, die das sagen, jetzt bei mir im Institut, wo sie sagen, ja, wenn sollte die Schule anfangen und wenn nicht. Ich finde es so lustig, sie sagen alles das Gleiche, wie du gesagt hast. Sie sollten auch später im Prinzip anfangen, aber das Bildungssystem in der Schweiz ist einfach
funktioniert nicht so
schnell
vorwärts
vorgelaufen. Auch das. Und ich weiß nicht mal, an was es genau liegt, aber es ist einfach noch zu strukturell. Es ist einfach noch, also es muss strukturell sein, aber es ist einfach noch, es hat noch nicht so die gewisse Vision gehabt, die sie vielleicht haben sollte. Ja.
Aber ich habe das Gefühl, schon nur seit wir zum Beispiel in der Primarschule oder in der Abstufe waren, hat sich gleich auch recht viel getan, oder? Also schon nur, wie viel das ich mitbekomme, wie viel das auch Lehrpersonen versuchen, das Richtige zu machen, zum Beispiel wirklich für Kinder selber oder so, dass du wirklich dich auch ein bisschen einsetzt und nicht einfach findest, ich bringe jetzt meinen Stoff durch, dass man gleich, ob die alle schlechte Noten haben oder
nicht. Nein, überhaupt nicht. Es wird da viel mehr auf sie geschaut, habe ich so das Gefühl. Ja, dann merke ich auch, wenn ich jetzt mit älteren Lehrpersonen zusammengearbeitet habe in der Schule, ganz eine andere Mentalität noch vorhanden, als wenn ich mit Jüngeren zusammengearbeitet habe und jetzt im Moment, wo ich jetzt gerade, ich arbeite gerade auch in einer Schule in Winterthur, habe 4 Klasse dort und dort sind jetzt gerade auch eine Peer-Studentin zu mir gekommen und übernimmt jetzt für einen Monat eigentlich ein paar Lektionen von mir. Und ist mega interessant, weil sie ist jetzt noch im Studium selber und die hat super Ideen, sie geht mit den Kindern rein. Sie macht mal einfach eine Special-Lektion, nicht strukturell und mega krass am Lehrplan nachgehen. Und du merkst, das Kinder brauchen es aber auch. Weißt du, mal eine Schnaufpause dazwischen. Es ist so wichtig, auch auf Kinder eingehen. Auch ein bisschen mehr gesellschaftlichen Prozess der Kinder erklären. Deswegen habe ich das Fach RKE so gerne. Das RKE ist Religion, Kultur, Ethik. Das haben wir zum Beispiel früher nicht gehabt. Mhm. Wir haben einfach Religion gehabt und dann bist du eingeteilt worden, katholisch reformiert oder bist nicht gegangen, je nachdem. Und sie haben das so wie ein bisschen umgeändert. Und ich habe das Fach so gern, weil ich merke, die Kinder haben einfach noch nicht genug über gewisse ethische Sachen einmal nicht Zeit gehabt zum Reden. Oder daheim hat man es vielleicht schon mitbekommen, aber so im Klassensetting noch nie. Und ich habe so spannende Diskussionen mit denen schon gehabt über ganz kleine Sachen, die eigentlich noch mega wichtig sind, finde ich.
Ja, Ethik ist eigentlich eh ein mega wichtiges. Also wir haben in der Oberstufe haben wir Ethik Religion als Fach gehabt.
Ah, okay.
Der Punkt ist aber, ich habe nicht gewusst, was Ethik heisst. Also das heisst, ich bin immer in diesem Fach gehabt und habe keine Blasse gehabt, was wir da machen. Also ich habe nicht gewusst, dass das überhaupt ein Fach ist. Und jetzt nachträglich muss ich wirklich sagen, mit einer Religion kann man sich auch so die Meinung bilden. Also weißt, solange, ich finde zum Beispiel, solange es nicht aufgeschwätzt ist, wurde, und das hatte ich zum Beispiel bei uns auch nicht das Gefühl gehabt, weil es so wie eine Erklärung war, was wie entstanden ist, aber es ist nie in eine Richtung gegangen. Und da kann man sich immer noch selber eine Meinung bilden. Aber Ethik, finde ich, ist eigentlich so etwas Wichtiges, dass so Sachen gelehrt werden. Ja. Darum kann ich es mega nachvollziehen.
Ja. Ich höre einfach über aktuelle Sachen, was gerade läuft. Auch wenn es 9, 10 sind, die kommen auch viel mit über. Ist immer wahnsinnig, wie auch schon sie ja eigentlich auch sind. Und ich finde, das wird manchmal schon noch ein bisschen überschätzt. Unterschätzt, meine ich.
Ja.
Unterschätzt, ja.
Also wie viel, dass sie schon mitbekommen?
Ja,
mega, ja.
Sie haben ja auch eher Zugang zu Medien. Viel mehr, als wir anders. Noch hatten. Ist auch noch mal ganz etwas anderes.
Wir haben übrigens zu dem noch eine Frage bekommen.
Ah ja, genau.
Würde gerade passen. Und zwar hat jemand gefragt, ab wann das ein Kind mit einem Smartphone in Kontakt kommen soll. Ist natürlich jetzt nicht speziell, also spezifisch auf irgendwie ADHS und Autismus die Frage, aber ich finde, es ist so eine spannende Frage, weil voll, wenn, also was gibt es überhaupt richtig oder falsch? Weil ich habe mir zum Beispiel gedacht, ich höre es mega oft so, die Eltern haben das Gefühl, hey, es ist viel zu früh, aber das Kind sagt dann immer, aber alle haben es, was machst du denn? Weil du willst nicht, dass dein Kind ausgeschlossen wird, du willst nicht, dass dein Kind als einziges nicht kann kommunizieren mit diesem Kind und dann, das ist halt so das Klassische, oder? Und was machst du denn?
Ja, nachher, wenn es jetzt zu lang einfach verbietet ist, erstens wird es interessanter und du kannst es ja gleich nicht. Also nachher wird das Kind dann eben eher ausgeschlossen einfach. Es bringt auch niemandem etwas, nur weil es
dann das ist bei uns auch ein bisschen so halb. Es ist nicht immer absichtlich, aber es ist so gewesen, weil es hat einfach immer eine Person gehabt, die es nicht mitbekommen hat.
Was nicht, ja.
Und kein Gruppenchat war.
Genau, wo WhatsApp aufgekommen ist.
Ja.
Da bin ich auch, ich habe ganz spät mein erstes Handy gehabt. Also mit 14, 15 und dann war es nicht ein iPhone gewesen, sondern ein Sony Ericsson zum Aufklappen. Und dann hat es mal WhatsApp, keine Ahnung, ich bin auch
spät in der Klasse. Ich bin mir sicher, wenn das bei mir war, ich habe mich jetzt gerade vorher gefragt, weil ich mag mich nicht erinnern, dass wir in der Schule mit dem Handy rumgelaufen sind.
Nein,
ich bin
aber auch noch
ein bisschen älter als dir, weil bei uns war es verboten gewesen, es überhaupt glaub, mit in die Schule nehmen.
Das ist ja gerade ein super...
Aber WhatsApp, Insta zum Beispiel, bin ich jetzt gleich nicht mehr sicher, ob man den...
Ich glaube nicht, weil ich war in der Oberstufe, wo es bei uns langsam gekommen ist. Also viele haben es einfach dann noch nicht gehabt. Viele haben es aber auch schon gehabt. Also, ja.
Es war ein bisschen verschieden gewesen.
Und Insta, dort bin ich auch gerade in der Oberstufe gewesen, vielleicht so Halbzeit oder so.
Was war da für ein Jahr gewesen?
Das wird so 2012 vielleicht gewesen sein.
Ja.
Wo es so ein bisschen aufgekommen ist.
Die
Zeit um... Was hast du für ein Jahr gegangen?
Wie 97.
Ah ja.
Ja, aber ich würde sagen, erstens kommt es auf die Täter drauf, aber das Ding ist jetzt mega spannend, wenn ich bei mega vielen Primarschulen sehe, es ist wirklich verboten. Also, man darf kein Handy mitnehmen. Auch das Ding ist, mega viele Kinder haben so die digitalen Uhren, oder? Wie das Handy funktioniert. Ja, genau. Die müssen einfach an der Lehrperson oder mir abgeben, dürfen es nicht während dem Unterricht haben. Aber ein paar Kinder brauchen sie nachdem, wenn sie halt allein heimkommen, gell, und die da sind am Arbeiten oder so, dann benutzen sie und ist manchmal auch eine Hilfestellung sozusagen. Aber da wird in der Schule ganz klar abgenommen und es wird auch nicht in die Pause genommen, nichts. Sie kommen jetzt einfach nach der Schule wieder zurück über. Lustigerweise habe ich jetzt eher weniger jetzt in meiner Primarschule Kinder mit Handys rumlaufen. Aber ich glaube auch, da kommt mega auf die Eltern auch drauf an. Und ich glaube, es liegt auch wirklich an der Reife und einem gewissen Verantwortungsbewusstsein, wo ein Kind muss haben, um wirklich ein Handy haben. Ich würde sagen, persönlich bis 10 eigentlich gar nicht. Und dann, nein, ich finde dann, vielleicht 10 bis 12 ist vielleicht mal ein Einstieg möglich, aber auch nur dann, wenn es klare Regeln gibt, Zeitlimite oder einfach eine elterliche Kontrolle oder Instanz, die einfach rum ist und kann sagen, hey, so, ja, weil ich merke einfach auch jetzt mit Vierklässlern, die ich habe, die elterliche Kontrolle ist auch nicht immer vorhanden, wenn ich bin plötzlich mal nach der Pause ins Schulzimmer reinkomme und höre mehrere Kinder den Squid Game Theme Song singen. Und dann, das ist auch so etwas. Und dann denke ich so, ja, also die haben jetzt da gesehen. Und haben angefangen, die Spiele zu spielen. Ja, und dann spielt Medienpädagogik eine mega grosse Rolle. Und dann habe ich auch gedacht, hey, wir müssen die Eltern wieder informieren mit einem Brief, dass sie einfach eine gewisse elterliche Kontrolle bewahren, was das angeht. Ja, aber es ist immer...
Und dann würdest du, also du hast gesagt, vor 10 gar nicht, also du würdest auch sagen, dass wie die Kinder selber gar nicht auch an den Eltern, an den Handy von den Eltern und so gar nicht unbedingt können etwas machen. Also nicht nur das eigene, sondern auch sonst kein Kontakt.
Ich glaube, es ist eine persönliche Sichtweise. Ich finde, oder im heutigen Zeitalter haben wir ja so viel Bildschirm und Medien, da kann man fast nicht drum herum gehen. In gewisser Art und Weise, oder? Ich bin wirklich fast ohne aufgewachsen. Also Fernsehen ist natürlich, ja, aber sonst. Ich glaube, das liegt wirklich an den Eltern. Und ich finde es einfach kranig.
Ich finde es manchmal ein bisschen schade, weil ich denke, es nimmt so viel Kindheit weg. Ja. Ich glaube, so viele Kinder, die nicht mehr raus wollen spielen, wegen dem.
Ja, ich merke es eben auch, weil ich weiß nicht, wie ihr euch an die Primarschule erinnert, aber als ich wieder angefangen habe, in der Primarschule zu arbeiten, habe ich Kinder gesehen, die müde waren, bleich, die ganze Zeit am Gähnen, können sich nicht konzentrieren. Einfach wie sie, wenn sobald sie daheim sind, am Bildschirm sind oder Sport ins Bett gehen oder so. Da habe ich nie, beim Arschloch habe ich nie so empfunden. Vom müde sein, vom die ganze Zeit gähnen, vom nicht sich gut konzentrieren. Das ist je nachdem ja, wie man halt ist, oder? Aber ja, da ist mir wirklich aufgefallen. Und das finde ich krass. Auch Konzentrationsspanne, wirklich. Da merkst du, TikTok spielt auch ganz eine große
Rolle. Mega fest. Also, ja, ich habe schon viele Leute in den letzten paar Jahren, auch seit meiner Diagnose kennengelernt, wo wir fast das Gefühl hatten, wir sind so auf einer Wellenlänge. Und dann irgendwie hat sie dann mal gesagt, geil, ich glaube, du hast das Gleiche wie ich. Und ich so, geil, ich glaube, du hast auch das Gleiche wie ich. Und dann habe ich gesagt, was meinst du, was ich meine? Und dann hat sie gesagt, ja, ich schaue so viel TikTok und wegen dem habe ich keine Aufmerksamkeit. Also, ach so, nein, ich habe ADHS. Ich merke aber mega fest, wie es sich gleich zeigt, aber es ist nicht das Gleiche.
Nein, es ist nicht das Gleiche.
Und das ist mega scheiße, weil ich kann mir auch vorstellen, dass wegen dem vielleicht auch viele Fehldiagnostizierungen werden kommen, wo plötzlich ganz viele Kinder
sich nicht mehr konzentrieren
können. Ja, das ist weg.
Also das Dümmste, was ich bei mir selber merke, ich bin auch viel zu viel am Handy wirklich. Und es ist ganz schlimm, ich habe mal Insta einfach die App gelöscht und bin nur noch drauf, wenn ich am PC war. Und dann habe ich es okay gefunden. Und ich habe es gar nicht vermisst. Aber für das Geschäft müssen wir Stories über das Handy machen, weil das kannst du nicht gleich über einen PC. Das heisst, ich habe es nachher wieder runtergeladen. Ja. Seither bin ich wieder ständig dran. Und das, was ich mir wirklich am liebsten würde klopfen, ist, ich schaue wie am Reelstore und dann kommt eins, wo ich eigentlich schauen will. Aber ich habe einfach trotzdem den Urge wert, um zu schauen, swipe ich einfach. Und dann denke ich, was hast du jetzt gerade gemacht? Und gehe wieder zurück. Und dann kannst du manchmal schon nicht spulen. Und dann nervt mich, weil ich denke, du bist so dumm. Ja. Manchmal kannst du spulen, manchmal nicht. Wenn ich spulen kann, dann habe ich es nach einer Sekunde wieder vergessen. Aber es ist doch so schlimm.
Das Gleiche, was du hörst, bei den Leuten auf Tinder einfach swipen die ganze Zeit.
Ja, zum Beispiel.
Du fühlst dich wirklich am Ende.
Ja, das verstehe ich. Ich finde es echt krass.
Wie so ein Zombie.
Ja, Zombie trifft es aber manchmal gut. Und ich habe das Gefühl, also ich finde, ich bin jetzt zum Beispiel so wie dazwischen von den Generationen her im Sinne von, ich hatte das Gefühl, also ich war schon immer ein bisschen ein Gamerkind gewesen. Und ja, weißt, ich habe viel draussen gespielt, aber ich habe auch viel gegamed in meiner Freizeit. Und ich würde trotzdem immer sagen, es war irgendwie ein gesundes Verhältnis gewesen, weil es ist so, ich habe nicht wirklich Zeit gehabt, wenn ich ins Bett haben müssen oder so. Es ist so wie einem genug vertraut worden für da, dass du das auch machst, oder?
Ja.
Wahrscheinlich wäre es auch anders gewesen, wenn ich es dann übertrieben hätte oder so. Manchmal habe ich es vielleicht auch übertrieben, das ist sicher auch nicht immer gleich gewesen. Aber ich würde jetzt mal sagen...
Aber da hast du schon eine gewisse Selbstverantwortung gehabt, weißt du, was
ich meine? Ja, ich glaube eben schon, aber ich glaube manchmal, genau das ist der Punkt, wo ich mich manchmal frage, auch wegen, wie du gesagt hast, zum Beispiel Zeitkontrollen, weißt du, wie lange darfst du das machen? Weil irgendwann muss doch auch das Kind selber auch von Verantwortung übernehmen,
ja,
dass es selber wird,
ja,
morgen ausgeschlafen sein oder dass es selber wird, soll ich sagen. Und ich habe das Gefühl gehabt, das Vertrauen, das ihm entgegengebracht worden ist. Ich glaube, wir hatten genau eine Krisensitzung gehabt, wegen PC oder so. Aber sonst haben wir eigentlich wirklich nie irgendein Thema gehabt, weil es so wie nicht... Ja, und jetzt, meine Angst manchmal jetzt um die neue Generation, die kommt, ist einfach, weißt, also was ich mich manchmal frage, sollte es ein Fach geben, wo man vielleicht auch einfach schaut, was macht das Internet, oder dass das Internet gefährlich ist, dass sie das überhaupt verstehen, oder irgendwie...
Da habe ich vorher eine Frage gut gesagt, du hast glaube auch Medienkompetenz und so.
Medienpädagogik.
Es gibt ja noch kein Schulfach, oder, wo wirklich dafür ausgelegt ist. Die Eltern werden informiert. Und dann gibt es irgendwie mal einen Spezialtag oder so, wo den Kindern jemanden
voll erzählen. Oder so eine Schulrat oder
ja, es ist so ein grosser Teil. Und die Kinder, wo zum Beispiel, das ist aber der Grund, warum ich es wiederum, ich finde es zwar gut und eigentlich sehe ich es auch so, andersrum finde ich es gefährlich, wenn Kinder dann ferngehalten werden, weil dann lernen sie es nicht. Und das Internet ist gefährlich.
Absolut.
Und wenn du es nicht weißt.
Ja, nein, ich bin auch nicht ferngehalten worden vom Bildschirm. Das ist jetzt auch nicht so. Ja,
gut, das war eine andere Zeit, da kann man
heute natürlich nicht natürlich, aber ich verstehe dich. Vor allem auch, wie jetzt auch halt die gesamte Digitalisierung halt auch läuft.
Ja.
Im Arbeitsmarkt, im Allgemeinen. Dann sind Kinder... manchmal auch viel schneller acquainted sein zu gewissen Medien oder so, weil auch mega viel jetzt auch so funktioniert. Aber ja, ich glaube, der gesamte Umgang mit digitalen Medien und auch Medienkompetenz, da sieht man jetzt im... Ich glaube, das hängt von der Lehrperson erstens mal ab, jeder Einzelne, weil es gibt nicht wirklich, ich glaube, im Lehrplan 21 da weiß ich jetzt zu wenig, ob sie etwas davon drin hat, ehrlich gesagt. Aber da, wo ich mitbekommen habe, sind meistens einfach eben, wie ich gesagt habe, Briefe an die Eltern. Oder es gibt so auch einen Elternrat. Oder vielleicht so einen Schulanlass, der darüber informiert. Aber, oder eben, wir nehmen das Thema zum Beispiel im RKE durch. So, unter den Kindern auch durchnehmen.
Ich glaube eben, wo wir fürs Geschäft haben wir mit der KABU zu tun gehabt. Ich glaube, irgendwie haben die mal gesagt, sie sagen mal noch irgendetwas an meinem Kopf. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, erzählen, aber ich glaube, sie haben etwas erwähnt, dass sie eben so Sachen sind in der Schule erzählen, wegen der Gefahren. Oder?
Ja.
Darum bin ich vorher darauf gekommen, so einen Spezialtag, wo es einfach heisst,
ich
jetzt auch irgendwie.
Ja, du hast mir nicht zugelassen, keine Ahnung. Ich bin so.
Also nein, nicht zu dem Thema, aber bei uns jetzt auch wirklich ein, zwei Tage so im Jahr gehabt. Zu irgendeinem anderen Thema waren in der Oberstufe. Aber mehr wüsste ich auch nicht. Das habe ich echt cool gefunden.
Ja.
Aber das ist noch krass, weil ich habe das Gefühl, also, wenn du mit unserem Alter oder Eltern redest, oder so zwischen, weiß nicht, 25 und 45 oder so, dass mega viele Leute von dem reden. Ja, dann muss man ja jetzt beibringen in der Schule. Und ich habe das so oft gehört. Darum, ich habe jetzt so mega lapidar gefragt, weil ich sogar fast davon ausgegangen bin. Es wird ja so oft über das geredet, das heisst, es wird ja schon umgesetzt. Aber das
ist ja auch, ich glaube einfach
noch nicht so.
Ja, vielleicht wird es einfach im Sinn eingesetzt, im Sinn von iPads oder so. Wir haben vorhin doch die Schulcomputers gehabt und so. Und die Kinder wissen selbstverständlich, wenn sie etwas recherchieren oder arbeiten, sie können Schul-iPads nehmen. Und ich muss ihnen schon gar nicht erklären, wie sie das suchen. Da ist bei ihnen automatisch drin irgendwie.
Krass.
Ja, also da hat es mich auch geflasht.
Ich mag mich
noch erinnern. Aber es ist wie selbstverständlich.
Ich mag mich noch erinnern, das wird irgendwie... Ich weiß nicht, wie alt ich die 3, 4, 5, 6 war, also man in 2000 rum, wo wir PC neu hatten oder was auch immer, wo ich irgendwie das erste Mal gehockt bin und der Papi zu mir und meinem Bruder gesagt hat, schau, jetzt kannst du oben mal etwas eingeben, weißt du, bei den...
Ja.
Bei den, zum Uhrenliegen.
Ja.
Ja. Ja, bei mir ist es okay. Also ich habe am Anfang nicht dürfen, sie haben es mir, glaube ich, einfach so... Ich wollte einfach mitschauen, wo mein Bruder hat das erklärt. Ich bin neben dran gekommen. Ich habe das Gefühl, ich mag mich an das erinnern. Das ist schon noch krass.
Ja.
Und jetzt sagst du dann durch
iPads
und Session. Jetzt fühle ich mich wie so ein Dinosaurier.
Ja, aber
es ist nicht so wert,
wie alte Leute.
Aber das ist so viel wert oder so. Also finde ich weder das eine oder das ist mir nur gerade so in den Sinn gekommen.
Nein, ich glaube,
wir haben nicht lernen, wie du cool. Also ein Stück weit, wie du
funktioniert.
Wie Google und so funktioniert, was macht Sinn. Ein bisschen wie wir jetzt mit ChatGPT anfangen, checken langsam, wie musst du was fragen, was, wenn das immer noch alles trotzdem musst kontrollieren. Und
ich glaube, es ist anders. Man muss wahrscheinlich einfach so die heutigen Kinder dann, also wie soll ich sagen, auf das eingehen, was es heute ist. Weil die leben in dieser Welt und die können ja dann gleich auch nichts dafür.
Ja,
oder?
Absolut.
Ja. Aber was mich vorhin auch gefragt habe, wo wir noch beim anderen Thema waren, auch wegen, wie du gesagt hast, dass wir über Behinderungen geredet haben oder über neurologische Sachen. Mhm. Wie fest sind ihr in Behinderungen eingegangen, wo jetzt eben zum Beispiel die Neurodivergenzen eigentlich dann mehr ich weiß gar nicht, was im Fall alles reinkommt bei Neurodivergenz. Ist irgendwie Autismus, ADHS oder auch Dyskalkulie und so?
Ja, genau. Genau. Also, das war ein Modul, das ich jetzt gerade genannt habe. Es gibt noch mehrere mit Inklusion und etc. Das sind so, ja, das ist noch etwas anderes. Aber ich weiss, du meinst, wir haben zuerst mal mehrfach Schwerfachbehinderungen angeschaut. Das sind dann wirklich eben Leute, die je nachdem im Rollstuhl hocken, manchmal physisch wie auch psychisch Benachteiligungen haben etc. Wie geht man mit denen um in der Schule, in der Bildung oder wie können sie, ja, wie geht die Gesellschaft mit dem um? Im Allgemeinen haben wir es gehabt und dann haben wir aber auch wirklich über Lernen und Verhalten gehabt. Kinder, die entweder ADHS haben, Autismus, auf dem Autismus-Spektrum sind, da haben wir auch vertieft eigentlich auch angeschaut. Und es gibt eine riesige Forschungsrichtung an der UZH, wo das auch anbietet in der Sozialpädagogik. Mhm. Also auch relativ grosser Forschungsschwerpunkt auch im Allgemeinen. Okay. Vor allem, es hat auch mega viel damit zu tun, wie richten wir denn den Unterricht aus an die Kinder? Wie kann man die Unterrichtsqualität für die Kinder auch steigern oder besser machen? Das ist ein ganz grosses Thema. Und wird immer präsenter und ist sehr erforscht im Moment. Oder man macht sehr viel Forschung im Moment an dem. Ja, also es ist, an dem Modul war mega cool, da haben wir wirklich eine Frau gehabt, die Professorin ist und sie ist blind. Und hat über Blindheit hat sie exakt die Vorlesungen gemacht und ich musste dort in der Prüfung über das müssen schreiben. Dann haben wir eine Frau gehabt, die taub war. Dann haben wir auch noch jemanden, der ADHS selber hatte. Und dann noch mal etwas, aber ich bin mir gar nicht sicher. Auch alles sind alles Dozenten, sind alles Dozentinnen, by the way, gewesen. Noch Girl Power. Ja. Nein, nichts. Aber das habe ich mega cool gefunden. So. Hey, das sind alles Professorinnen auch, die Bücher geschrieben haben. Das ist
geil.
Und es war wirklich inspirierend auch gewesen. Ich war einmal dort und so, wow.
Das bist du irgendwann.
ich will richtig Professor gehen, aber es war so, wow, ja, das ist,
ja.
Die alles haben müssen machen und tun, um dort mal zu sein und die für einen guten Einfluss können haben, hat, glaube ich, bei vielen auch ein bisschen die Augen aufgemacht.
Schon sehr beeindruckend.
Ja, sehr beeindruckend.
Und was du eigentlich einfach kannst schaffen und eigentlich nur weil du etwas nicht kannst,
weiss
es nicht, dass du den Rest nicht auch kannst oder dass du dumm bist und einfach die Intelligenz fehlt, um dort hinzukommen, weil eigentlich
nein, gar nicht.
Was ist die Einschränkung schon, wenn du das trotzdem nicht kannst?
Ja, gar nicht.
Das ist schon mega cool.
Ja. Ja, voll.
Wenn wir vorhin gesagt haben, was alles in die Neurodivergenz hineinkommt, kommt man übrigens in Sinn wegen Hochsensibilität, weil das wird doch auch immer erwähnt, dass es zu der Neurodivergenz gehört. Aber das checke ich nicht ganz, weil das ist doch nie nicht. Es gibt doch dort irgendwie ICD und wie heisst das andere?
Ich weiß nicht, was du meinst. Also ICD ist ja International Classification of Disease, oder? Das spielt Lernbeeinträchtigung, ich gehe gerade meine Folie durch, die ich hatte. und dann meinst du noch einen anderen, gell?
Ja.
Ja, es gibt nämlich eben mehrere. Das ist jetzt gerade
gut, es gibt vor allem so zwei grosse, glaube ich, die immer so ein bisschen relevant sind, habe ich das Gefühl, aber mir kommt der Name nicht in Sinn.
Ich weiß, was du meinst.
DSM.
Ja, genau.
Ich weiß gerade nicht mehr, bei 11 oder so sind wir, glaube ich, dort.
ICD ist 11.
Genau, ja.
Genau. Also es ist nicht mehr ICD-10, das war vorher und jetzt ist ICD-11.
Das ist glaube noch eine kleinere Zahl, oder? Das sind eigentlich so die, oder nein, du kannst es besser erklären.
Also ICD ist wirklich so International Classification of Disease im Allgemeinen. Es ist wirklich so, zum Beispiel Schwierigkeit, also es wird so es hat so stufiger, so, es gehört rein, gehört so Schwierigkeiten beim Erlernen von akademischen Fähigkeiten im Allgemeinen, sei es Lesen, Schreiben, Rechnen, so. Mhm. Und dann aber auch, die Leistung in den betroffenen akademischen Bereich, die liegen dort deutlich meistens unter dem, was für das chronologische Alter und das allgemeine intellektuelle Niveau erwartet wird. Das gehört auch noch dazu. Oder wenn man einfach so signifikante Beeinträchtigungen in schulischen oder beruflichen Leistungsfähigkeiten hat. Es geht allgemein um Lernbeeinträchtigungen sozusagen. Genau, und ich glaube, es ist wichtig auch zu wissen, dass es nicht verursacht ist durch eine Störung von der intellektuellen Entwicklung, sondern es sind so, oder sensorische Beeinträchtigungen. Habe ich das richtig? Dann würde ich sagen, es ist nicht verursacht, die Lernbeeinträchtigungen sind nicht verursacht durch Störungen von intellektuellen Entwicklungen, sensorische Beeinträchtigungen, neurologische oder motorische Störungen, mangelnde Bildungschancen, mangelnde Sprachkenntnisse oder psychosoziale Belastungen. Mhm. Das sind alle nicht in der Lernbeeinträchtigung drin.
Das ist dann ICD?
Das ist ICD-11.
Ja.
Genau, soweit ich weiss. Genau.
Und beim DSM, kennst du den Dings, Christian Kissler, wo, ich glaube, der ist auch Erziehungswissenschaftler in Deutschland. Ist selber Autist und erklärt auch mal recht viel auf TikTok. Und der hat jetzt zum Beispiel auch mal dann gesagt, zum Beispiel, dass sich dann Autismus und Hochsensibilität eigentlich ausschließen und dass eigentlich Hochsensibilität gar nicht offizielles ist. Und er regt sich eben immer mega auf, weil das diagnostiziert wird und findet, hey Leute, das sind eigentlich Leute, die wahrscheinlich Autismus haben und dann einfach aus irgendeinem Grund die Diagnose nicht bekommen. Und dann heisst es immer, du bist aus dem Spektrum, bla bla bla. Aber genau verstehe ich es auch nicht. Was hätten die Leute, die das diagnostizieren haben, was hätten die davon? Also,
ja.
Das finde ich manchmal mega schwierig, oder? Irgendwie was, weil jetzt höre ich immer mehr Leute, die... Upsala. Immer mehr Leute, die sagen irgendwie, dass sie wahrscheinlich auch hochsensibel sind.
Ja, da hört man viel, aber nicht nur mit dem, sondern ja, ich habe wahrscheinlich auch ADHS. Und
ja, und das ist mega schwierig.
Ja.
Da macht es nicht aus. Und nur wenn man eben zum Beispiel viel Zeit auch mit TikTok verbringt und dass durch das auch sich so entwickelt hat oder alles. Und,
ja.
Das ist so schwierig, oder? Oder wie viel falsche Diagnosen gibt es denn auch wirklich? Weißt du, weil wir werden immer wieder mit dem konfrontiert, von wegen, es ist eine Modediagnose und ihr habt einfach das Gefühl, ihr habt es jetzt alle und bla bla bla. Mhm. Und ich einfach denke, das gibt es vielleicht schon auch. Aber jetzt, also ich meine, wir kämpfen eigentlich das ganze Leben jeden Tag. Also es gibt ja bei uns keinen Tag, wo wir nicht, ich meine, wir haben ja heute uns nicht einmal können treffen, ohne irgendwie, dass ich 40 Minuten zu spät komme und wir da noch haben müssen, keine Ahnung, wie lange warten. Also es ist schon bei uns der Alltag immer und nicht einfach, manchmal hat man so Phasen.
Ich finde es auch immer lustig, wenn sie sagen, ja, es ist eine Modekrankheit.
Ja.
Weil wir hat früher einfach nicht darüber geredet. Und es war einfach nicht ein Thema. Dabei hat es genau...
Bei den Frauen auch.
Vor allem bei den Frauen, das ist eben auch nochmal anders.
Darum sind die Frauen eigentlich wahrscheinlich immer noch unterdiagnostiziert.
Absolut. Allgemein im Medizinsektor ist einfach noch so eine grosse Ungleichheit. Und dann kann ich einfach Männer in den Arm nehmen, die sagen, ja, wir sind gleichberechtigt. Habe ich noch einmal wieder sagen in diesem Podcast und ich habe es geschafft.
Ja, aber es ist wirklich ein Witz, weil du kannst sagen, ja, cool, danke. Ah, wir dürfen existieren.
Ja.
Danke.
Ja.
Wir werden nicht mehr überfallen. Cool. Aber ich glaube, die können sich wirklich nicht vorstellen, was wir alles empfinden müssen und was wir alles, egal ob Autismus, ADHS oder so, was wir Frauen alle empfinden für eine Angst, wenn wir unterwegs sind, immer. Und da können auch Männer kommen und sagen, ja, das verstehe ich zwar auch, im Sinne von, dass sie dann auch manchmal Angst haben, wenn eine Gruppe Männer ihnen entgegenkommen. Ja, cool. Wir haben in jeder Situation, denken wir, ich stelle mir aber schon vor, wie ich damit umgehe, wenn etwas passiert. Ja. Was bin ich also bereit zu machen? Ja,
du bist schon ready, die Liste
Arbeitsunterhältst. Und da meine ich jetzt nicht mal auf das Thema spezifisch, aber du darfst nicht mehr so negativ denken. Ja, aber es wird mir ja von Anfang an. Natürlich, es ist ja nicht nur an dem. Ich bin das auch als Person, dass ich sonst ängstlich bin. Mhm. Aber ein kleines Puzzleteil von dem ist, dass uns das schon als Kind oder Teenager so beigebracht wird, dass wir immer besser mit aufpassen als Männer und wir vielleicht weniger dürfen oder einfach, ja, dass die anderen, deine Eltern gehen ja schon davon aus, es könnte dir etwas passieren.
Du weißt jetzt zum Beispiel, wenn du als Typ von einem Festival zurückkommst und du bist noch oben unten, weil es ist heiß gewesen, du weißt, du musst dir nicht eine Sekunde Gedanken machen. Ich weiss nicht, wie oft das ich hören musste, von wegen, du hast kurze Hose, also willst du es? Nein. Ja, heiss.
Ja.
Hab fressen. Ja. Weißt du, einfach so.
Ja. Ja.
Wie kommst du, weißt du, und einfach so Gedanken, wo ich einfach denke, wir sind so viel benachteiligt. Und gerade in dem Medizinischen, wo ich mir denke, es ist genau das, was du gesagt hast, es ist allgemein im Medizinischen, keine Ahnung, sei es Herzinfarkt, sei es, weiss ich nicht was, wo wir einfach an Wissen gewinnen, das nennt man Fortschritt. Und das hat nichts mit Mode zu tun, weil ich weiss nicht, wer es modisch findet, behindert zu sein, aber ich finde es jetzt, also seitdem fühle ich mich nicht modisch, seit ich weiss, dass ich behindert bin. Also weißt du, es ist so.
Ja. Ja, und dass man eigentlich nicht ernst genommen
wird,
das ist schon
immer krass. Und ja, man sieht es immer mehr. Das ist absolut ein Fakt.
Ja, auch in den Medikamenten, Lea. Wäre jetzt noch spannend, wenn Sami da wäre. Sie macht ja Pharmakologie und tut Spitalsekretärin ausbilden, sozusagen. Und ja, ich auch dort. Also Tabletten, Medikamente im Allgemeinen sind ja vielfach getestet gewesen. Bei Männern und nicht Frauen, so wie die Verhütungsmittel meistens. Und dann denkst du so, ja, hä?
Das habe ich noch nicht gewusst. Aber das ist der Oberwahnsinn.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, das ist im Fall auch bei uns im Medi so, weil ich kenne nur Männer, was funktioniert wie so. Jede Frau, die ich kenne, es funktioniert nicht. Okay. Bei mir funktioniert es halber. Aber erst seit der Kombination, seit im Januar, seit ich das für die Endometriose nehme, vorher hat es nicht funktioniert. Aber jetzt funktioniert es besser.
Aber nicht so, wie es zum Teil erzählt wird.
Nein, aber ich glaube, es ist auch individuell.
Da wäre jetzt auch noch so ein Update für den Podcast. Ich habe noch, Scheiße, jetzt kann ich es nicht sagen. Atomoxetin habe ich nicht probiert und das hat auch nicht funktioniert.
Ja, du hast eigentlich die gleiche Reaktion wie ich, gell, mit Schweißausbrüchen und Gott,
ja, ich muss mal reinfragen. Sie ist so herzig. Sie hat immer so einen Verhütungsmittelkoffer mit den neuesten Sachen.
Ja, aber es ist mega spannend, auch wegen Verhütungsmittel, auch dort, wie wenig das uns mitteilt wurde, was wie schädlich ist und all das
Zeug. Absolut. Oder auch das Thema von der Frau im Allgemeinen, was die Frau durch ihre ganze Lebensspanne durchgeht, mit Menopause.
Ja, wie krass das ist.
Da wissen du mir gar nicht
wie. Wie krass das ist. Jetzt haben wir langsam so, oder haben nie mal so ein kleines Gefühl, was eine Periode angeht und alles so die Sachen, die uns im Moment betreffen, es ist schon besser wert. Sehr fest wahrscheinlich. Oder irgendwo in unserer Bubble, so habe ich das Gefühl. Aber was ich auch gelesen habe, ist, dass wenn du nachher älter bist und dann gibt es ja eben nachher auch Menopause und vorher. Und das hat alles Symptome. Es wird einfach nicht besser. Also auch dann, wenn unsere Tage aufhören,
es geht wird es nicht besser.
Und das wird immer noch nicht ernst genommen. Das finde ich so schlimm, dass es so viele Symptome hat, auch mit nicht nur Hitzewallungen. Das ist so das, was immer ich habe gerade eine Hitzewallung.
Ja. Oder bist du auch ein bisschen hässig, hast du Menopause oder was?
Ja, genau. So. Also weißt du, aber was es sonst ausbringt.
Ja. Und das dass Männer das auch haben. Also dass Männer ja auch in die Wechseljahre kommen und alles.
So. Da habe ich auch das habe ich sogar erst letzte Woche das erste Mal erfahren.
Ja. Mir ist gerade ein bisschen gefallen. Mega random. An die Anfangsfrage, so was Erziehungswissenschaft noch macht. Zum Beispiel auch Wirtschaftspädagogik.
Was bedeutet das?
Wirtschaftspädagogik und Berufspädagogik. Es ist so, also wir haben es jetzt in Bezug zu gehabt, zum Beispiel zu berufsbildenden Schulen. Wie werden die aufbauen? Wie werden die gemacht? Wie werden die revisioniert? Zum Beispiel KV-Schulen, wo jetzt ähnlich, also ich glaube 23, erste Revision nach irgendwie 10, 15 Jahren gehabt hat, wo man schon lange hätte revisionieren sollen, weil wegen der Digitalisierung und es einfach auch anders läuft. Und allgemein so die Erwerbstätigkeit wird angeschaut, Weiterbildungen von erwachsenen Leuten wird angeschaut. Also das ist auch ein mega grosses Spektrum und Forschungsschwerpunkt, wo wir auch in der Erziehungswissenschaften anschauen.
Mhm.
Ja, und es ist wirklich spannend. Vor allem, dass weißt, Bildung oder der Beruf, es hört wie nie auf. Also, weißt, du
genau, es hört nicht auf bei der kindlichen Erziehung auf, sondern genau, es geht weiter.
Es geht an die Erwachsenenbildung. Und die Erwachsenenbildung wird auch sehr gross angeschaut in unserem Studium. Was ich sehr spannend finde. Vor allem, ich selber noch nie in so einem grossen Big-Girl-Job war. Aber dass du alles so mitbekommst, ist schon spannend.
Mhm. Ja, voll. Weißt du, was ist mir jetzt auch gerade in Sinn von einer Frage? Wenn du fertig bist mit deinem Studium, wo kannst du arbeiten? Im Sinne von, in welchem, weißt, ist es eine Schule? Oder wie du, also weißt du, was, wo schaffen wir denn? Das weiss ich gar nicht.
Du hast ganz viele Möglichkeiten. Also, du kannst in die Forschung gehen.
Mhm.
Das ist ein riesen Punkt.
Hast du in einer Uni oder so? Oder wo?
Ja, meistens ist es an der Uni, wo du wirklich du über die Lernqualität forschen, die Unterrichtsqualität forschen, allgemeine Didaktik forschen, also, oder eben ja, in anderen Forschungsschwerpunkten, überall Forschung. Da kannst du aber wieder meistens Studiengänge, ehrlich gesagt, in die Forschung gehen. Mhm. Und nachher kannst du in viel machen Sozialpädagogik. Im Sinne von, sie werden Sozialpädagoge an einer Schule, weil das sind eben auch so Hilfestellen, die Schulen können anbieten können. Oder du kannst zum Beispiel, jetzt ein spezifisches Beispiel, du kannst ins Gefängnis arbeiten gehen. Es wie eigentlich die Gefangenen, das tut ja jetzt, aber ja, die im Gefängnis sind, wie ein bisschen resozialisieren oder ihnen zu helfen, wieder in die Gesellschaft zurückzukommen. Dann kannst du richtig, eben, wie ich schon gesagt habe, Wirtschaftspädagogik gehen. Viele gehen, ehrlich gesagt, auch in Berufsschulen, werden Berufslehrer. Du kannst auch richtig Lehrer, Lehrerin selber gehen.
Mhm.
Ich würde jetzt eher richtig PH gehen, weil ich würde mega gerne Lehrer und Lehrerinnen selber ausbilden können. So einen ähnlichen Path wie mein Papi. Mhm. Aber so ein bisschen vielleicht einen Einfluss in der Lehrerbildung haben, würde ich schon sehr gerne so. Ja, mich noch mehr.
Das ist schon sehr cool, ja.
Ja.
Mhm. Aber das ist mega cool, weil dann hast du so die Auswahl, die du hin willst. Und
ja, du kannst auch ins Business gehen, ehrlich gesagt.
Ja.
Du kannst auch in einer Firma arbeiten gehen.
Ja.
Finde ich mega lustig auch. Da haben sich mega viele gefragt, die Kolleginnen, die jetzt, mein Nebenfach ist ja Populärkulturen, die das als Hauptfach haben und alle so fragen, was kannst du mit dem Kulturwissenschafts-Degree noch machen? Und noch eine du kannst ja alle Richtungen eigentlich von dort ausgehen.
Ja.
Also, das ist Wahnsinn. Also, ich kenne jemanden, der jetzt Urel Fessli-Chefin ist, die hat Populärkulturen studiert im Hauptfach und ist jetzt Chefin von Urel Fessli.
Krass.
Und dann denkst du einfach so, ja.
Das ist mega interessant.
Ist wirklich interessant.
Vor allem, was es alles gibt, irgendwie hat, also so Sachen, die habe ich vorher gar nicht kennt oder irgendwie. Und es gibt immer so viele Wege, wie du dann irgendwo hinkommst.
Ja.
Das ist mega krass.
Ja.
Die Sachen wegen Neurodivergenzen, die ihr eigentlich durchgenommen habt, hast du das Gefühl, sind die sehr theoretisch oder sind die auch realitätsnah? Also,
ja.
Weißt du, es gibt natürlich auch dort, da gibt es ja mega fest die geschlechterspezifischen Unterschiede im Sinne von, zum Beispiel, wo ich meine Diagnose, also wo ich das Zeug musste ausfüllen, ist bei jeder Frage gestanden, er. Also es ist gar nicht damit gerechnet worden, dass die Person, die ausfüllt, überhaupt weiblich sein könnte.
Mm-hmm.
Oder irgendwie...
Mikrofeminismus wäre dann gewesen, wenn du überall durchgestrichen hättest und immer sie.
Teilweise habe ich schon so Sachen gemacht. Manchmal habe ich noch etwas dazu gezeichnet und so.
Ja. Also ich muss sagen, jetzt, die Unisprache im Allgemeinen und wie wir unsere Seminar weiterschreiben und mit Professoren reden, ist immer inklusiv. Also wirklich... Es hat, auch wenn man einfach so redet, wird immer von Professorinnen geredet.
Mhm. Also ich habe es vorhin eben bei mir gemerkt, da habe ich mich gerade wieder genervt, weil ich gesagt habe, Dozenten.
Ja, nein, aber gut. Ja, ich benutze auch mega viel einfach Lehrpersonen oder Lehrkräfte, weil es einfach so nicht geschlechterspezifisch überhaupt ist. Aber ja, also sie reden auch, also alle Professoren reden so, ist aber von ihnen auch erwartet, dass sie so reden. Und ich habe manchmal schon einen Druck auf sie auch sein, weil sie sich einfach noch nicht voll gewöhnt sind an das. Und jetzt, ich an der Uni habe mich so daran gewöhnt, dass es, ich tue mich manchmal auch, ich spüre es manchmal auch, wenn ich einfach so Sachen sage und denke so, ah, jetzt hätte ich es inklusiver können sagen.
Mhm.
Aber es ist ein reines Anpassungsding. Aber ich würde sagen,
mega, das, ja. Das und das ist im Fall auch nicht verwerflich, weil, also mir passiert jetzt mega viel. Gar ich versuche, einmal zu gendern, aber es ist einfach eine Gewohnheitssache.
Ja, mhm. Ja, vor allem wenn du, ich habe bei mega vielen Kollegen, also ich habe mega viele Kollegen, die vielleicht auch ein gewisses, also andere, wie sagt man das? Andere Pronomen haben. Mhm. Und dann muss man es einfach zuerst sagen, ich brauche einfach ein bisschen zuerst...
Mega, weil es sich auch dort eine Gewohnheit.
Genau, genau. Aber es geht dann schon. Aber am Anfang, ich weiß noch, wenn ich das erste Mal das dann so gemacht habe, ich habe es vom Englischen. Vom Englischen kennt. Das ist dann etwas anderes, wenn du es auf dem Deutschen hast. Mega. Dann weißt du wie nicht sagen, wie. Und dann kommst du mega schnell ins Englische wieder rein. Mhm. Aber ja, für das habe ich auch zuerst ein bisschen Zeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Und ja. Ja, fühlst du mich immer auch noch. Ja, mhm. Ich glaube, das ist etwas Normales.
Mhm. Ja, und ich glaube, schlussendlich, wenn man damit so ein bisschen offen umgeht und irgendwie zum Beispiel kurz kann ich mit meinem Mann über so Themen geredet und er hat irgendwie, er sieht es eben schon so, aber er findet zum Beispiel bei Beruf, finde er ja gut, das ist halt Berufsbezeichnung, das ist oder nicht so tragisch. Mhm. Und ich dann finde, ja, weil du es nicht merkst, weil es dich nicht betrifft, aber stell dir vor, ich sage dir jetzt zum Beispiel immer, dir als Mann, hey, du bist Fotografin. Das würde dir auffallen. Mm-hmm. Und so merken wir ja auch immer wieder, mm-hmm. wenn wir jetzt uns sagen, du bist ein Polygraf. Nein, ich bin eine Polygrafin. Mm-hmm. Und das hat nicht damit zu tun, dass irgendwie, es geht was, der Beruf sich wegen dem verändert, sondern mm-hmm. ich finde es mega krass in der deutschen Sprache, weil ich habe ja wieder meinem Mann erzählt vor etwa 2 Tagen. Habe ich einen Monolog gehalten während des Spazieren mit den Hunden und habe ihm erzählt, dass auf Italienisch gefühlt alles gegendert wird. Sogar Farbe. Also wenn du irgendwie sagst, wenn du sagst «una torta gialla», dann sagst du «eine gelbe Kuchen» und weil es «una torta» weiblich ist, tust du «gialla» sagen. Aber wenn du sagst «un cane», giallo, dann ist un cane männlich und dann tust du giallo sagen. Das heisst, du tust alles gendern. Du tust auch, wenn du sagst ich, dann musst du immer davon ausgehen, bin ich männlich oder weiblich und alles, was er folgt, musst du immer an deinem Geschlecht anpassen. Das ist also gefühlt überall so. Nur die Deutschen, die bringen es nicht hin und nein, wir wollen keinen Fortschritt. Es ist früher besser gewesen. Ich finde es cool in der Höhe und ich mache gerne mit dem Steinfeuer.
Ja,
Fortschritt ist doof. Das ist so.
Aber am besten wäre ich eigentlich einfach, wenn es gar nicht. Also, wenn gar nicht Gender ist. Nicht.
Das habe ich mir auch schon überlegt. Wenn es gar so nicht spezifisch wäre. Oder es gibt natürlich dann auch das grammatikalische Geschlecht. Das checken auch viele Leute nicht. Und dann sagen, Fensterin und.
Das regt mich.
Tischin.
Okay,
das grammatikalische Geschlecht ist etwas anderes.
Ja, das ist wieder etwas anderes. Ja, halt es mehr fluide sein. Ja.
Ja, weil Englisch ist schon mega oft neutral.
Und das ist eben nicht so viel. Ich finde es mega lustig.
Ja. Darum habe ich gesagt, eigentlich wäre es besser gar nichts. Oder einfach, weil Englisch ist... Es geht ja.
Also,
es geht
ja schon. Ja, cool. Es kratzt niemand. Ja. Es stört niemand.
Weil Englisch auch konnotiert anders. Auch, weißt du, wenn wir... Es ist lustig, sorry, darf ich...
Sicher.
Ich finde es mega lustig, weil ich habe nächste Woche einen Vortrag über rassismuskritische Arbeit im Sinne von über Privilegien, Reflexion etc. Wir haben Rassismus gerade als Thema. Und das ist auch, im Deutschen konnotiert man zum Beispiel jetzt einfach Personen, die aus Afrika kommen, African American sind, als schwarz. Das ist übrigens kulturwissenschaftlich auch richtig zum Aussprechen. aber man sagt viel mehr auch, wenn wir Diskussionen haben, POC, People of Color, da darfst du sagen, wir nutzen da in den Diskussionen an der Uni viel mehr englische Begriffe, weil sie einfach auch softer und korrekter konnotiert sind als Deutsche. Mhm. Und es ist wirklich schwer manchmal mit der deutschen Sprache.
Mhm.
Und ich bin ja Deutsche.
Ja,
also.
Aber das ist so.
Darf ich noch 2 Sachen sagen?
Ja.
Das erste ist wegen der Zeit. Ich weiß nicht, wie lange das du noch machst.
Du, ich mag
aber nicht. Weil wir noch nicht so viel ADHS-spezifisch haben.
Oh.
Und es wird ja eh in Doppelfolge geben, wahrscheinlich. Jetzt haben wir 58 Minuten. Darum können wir es, ich habe das Gefühl, wir können es relativ gut aufteilen mit Erziehungswissenschaften-Folge und nachher wie auf...
Ja.
Und du musst auch nichts wissen oder können dazu sagen. Du darfst auch einfach das, was du denkst oder vermutest oder so, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr auf das eingehen.
Fortsetzung folgt. PS, wir haben hier vergessen, Tschüss zu sagen. Tschüss. Hahaha, wir sind so witzig. Nein, doch, okay, doch. Tschüss.